10 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 63 des Regionalliga Nordost Podcasts. Wir blicken heute zurück auf Spieltag Nummer 13 und auch auf die letzte Partie von Spieltag Nummer 12. Und wir, das ist einmal Markus.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Luca.
Tachchen.
Und mein Name ist Clemens und wir wollen gar keine Zeit verlieren, sondern direkt reinstarten. Aber ja, vor der 13 kommt die 12 und da gab es noch ein Spiel, was nach unserer Aufnahme in der vergangenen Woche stattfand. Und zwar war das die Partie, die am Reformationstag ausgespielt wurde, nämlich die Partie zwischen Meuselwitz und Zwickau. Und da konnte sich der ZFC durchsetzen, Markus, mit 1:0 an die Drübenbach in Minute 82 mit dem Tor des Tages.
Ja, als ich vorhin die Highlights angemacht habe, dachte ich mir, oh ja, naja, 1:0 Meuselwitz gegen Zwickau. Wie schlecht wird schon sein, das Spiel? Aber es war ein, hier, wie wir schon oft gesagt haben, ein erfrischender Kick, denn gerade in Halbzeit 1 war da auch sehr viel Tempo drin. Und Zwickau war überraschend gut, nachdem sie ja davor immer jedes Auswärtsspiel verloren haben, hatten viele Torabschlüsse, auch wenn Lukas Sedlak da wirklich eine sehr gute Partie gespielt hat. Vor allem Mike Könnecke mit einem Schuss an das Aluminium an den Pfosten ist da zu nennen. Meuselwitz auf der anderen Seite kam auch zu einigen Gelegenheiten. Kurz vor der Pause war es beispielsweise René Eckert, der wahrscheinlich eine der größten Möglichkeiten hatte, Meuselwitz in Front zu bringen. Hansch ist davor auch mal wieder an sich selbst gescheitert, wie schon gegen den BRK vor ein paar Spieltagen, und konnte nicht einnetzen. Und in der zweiten Halbzeit war es ein ähnliches Bild. Ja, eine sehr gute Partie, viel Tempo drin, Torgelegenheit auf beiden Seiten. Meuselwitz hatte dann so gefühlt am Ende 15 Ecken, davon wurden 13 in den Highlights gezeigt. Ja, und eine davon hat Andi Trübenbach dann auch nutzen können, nachdem er sich im Kopfballduell durchsetzt und das Ding reinköpft in der 82. Minute. Kurz drauf hat Meuselwitz sogar noch die Gelegenheit auf 2:0 zu erhöhen. Und Zwickau fährt hier ohne jegliche Punkte heim und sie wissen wahrscheinlich selbst nicht, wie das passieren konnte. Da wäre ein Punkt schon verdient gewesen. Es ist keineswegs irgendwie ein unverdienter Heimsieg für Meuselwitz. Gemessen an den Spielanteilen, was ich so gesehen habe, wäre hier eine Punkteteilung das fairste Ergebnis gewesen. Selbst wenn es 0-0 ausgeht, wäre es wirklich eines der viel besseren Sorte gewesen.
Ja, definitiv bin ich voll bei dir, war relativ ausgeglichen. Und irgendwie war es auf beiden Seiten ein ähnliches Bild. Die meisten Gefahrensituationen über Standards und oft war irgendwo noch ein Bein dazwischen. Aber schon zur Pause als 0-0 stand, habe ich auch mir so gedacht, das Unentschieden ist ein faires Ergebnis. Aber da kann es halt locker 1-1, wenn nicht gar 2-2 stehen, weil die Möglichkeiten da waren. Das hat sich ja im zweiten Durchgang auch nicht viel verändert. Am Ende siegt dann die abgezocktere Mannschaft, bei der es auch etwas ja, besser läuft allgemein. Das sind dann auch so das, was wahrscheinlich die Mittelfeldmannschaften von denen im Abstiegssumpf unterscheidet, dass Meuselwitz dann diese Partie gewinnt. Aber leistungstechnisch kann sich Zwickau nicht so viel vorwerfen. Dann kommen wir mal von einem 1-0 der besseren Sorte zu einem 1-0 der schlechteren Sorte, würde ich sagen. Denn wir springen rein in Spieltag Nummer 13 und der wurde am Freitag eröffnet und da traf Carl Zeiss Jena auf den BAK und diese Partie im Poststadion hatte kaum Torchancen parat und passend auch, dass der Treffer des Tages nicht mal aus einer wirklichen Torchance entstanden ist. Jonathan Muyomos Flanke senkte sich über Luis Zwick ins Tor des BRKs mit Hilfe des Innenposten und sorgte so für einen Sieg für den FCC in einem Spiel, das wahrscheinlich ein 0-0 verdient gehabt hätte, oder Markus?
Also wenn wir Zwickau und Meuselwitz mit vielen Torgelegenheiten vergleichsweise schnell abgehandelt haben, geht das hier noch schneller. Der BRK ist in der ersten Halbzeit oder in den ersten 30 Minuten zumindest auf jeden Fall das aktivere Team, hat unter anderem einen Lattentreffer nach einem Kopfball, hat eine Gelegenheit, die Kunz gut pariert, die sonst wahrscheinlich reingeht. Und von FCC kam überhaupt nichts, kam im ganzen Spiel nichts. Und ja, die angesprochene halbe Flanke, halber Torschuss, was auch immer das sein sollte, er rutscht dann Eusebio, wie er genannt wurde, über den Schlappen, über Zwick hinweg ins Tor, weil er, obwohl er eigentlich flanken wollte. Da steht es 1-0 für Jena. Sie wissen selbst nicht, warum. In der zweiten Halbzeit haben sie weiterhin keine Torgelegenheit. Es gibt dann noch eine glattrote Karte für den BRK für Wohr. Ja, komische Situation gegen Verkamp, der ihn ja so ein bisschen im Zweikampf nervt, eklig ist. Verkamp sieht selbst auch die gelbe Karte, wird dann von Wohr umgeschubst und dann gibt es dann halt die glattrote für ihn. Sah ein bisschen überhart aus, irgendwie eine ganz komische Situation. Vielleicht hat einer von euch beiden da noch einen Take dazu. Aber was Torschüsse, Torgelegenheiten angeht, gab es in halb zwei überhaupt nichts zu berichten eigentlich. Das war das Spiel.
Ja, also vielleicht erstmal kurz zur roten Karte. Die war für mich auch ein bisschen zu hart. Denn erstmal ziehen sie da beide und zerren sie aneinander, irgendwo griechisch-römisch, gegeneinander. Und dann hält Wurt danach das Bein raus. Verkamp sieht das, nimmt das auch an, lässt sich da drüber fallen und dann wird es als Tätlichkeit und glattrot gewertet. Also, wenn das eine rote Karte ist, dann müsste es wahrscheinlich in fast jeder Rudelbildung, die es irgendwo in dem Spiel gibt, eine glattrote Karte geben. Das war mir ein bisschen zu viel des Guten. Und ansonsten, du hast die Partie ja live gesehen. War es schwierig, nicht einzuschlafen? Vor allem, wenn man sich zurückerinnert, wie absurd das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaften im Berliner Poststadion im Vergleich war.
Ja, also ich konnte nicht einschlafen, weil ich so viel gemeckert habe und mich damit wachgehalten habe. Das, weil ich so genervt war, weil es so schlecht war. Aber am Ende dreckige, nochmal dreckige 3 Punkte, wieder mal nehme ich mit. Jetzt ist nur noch 8 nach ganz oben. Ich hole den Abakus raus.
Das so viel Optimismus von dir ist man ja selten gewohnt. Und eins war dann natürlich am Freitagabend vorübergehend auch der Fall. Jener stand in der Tabelle vor Erfurt. Hast du dir das ausgedruckt, diesen Zwischenstand?
Brauche ich nicht ausdrucken, das kann ich mir nach dem 34. Spieltag auch nochmal ausdrucken, dann habe ich das auch wieder spätestens da.
Ganz viel Selbstbewusstsein hier aus dem Paradies. Ja, es war wirklich kein berauschendes Fußballspiel. Aber das sind halt die Spiele, die man dann auch mal gewinnen muss, wenn man da oben irgendwie wieder anklopfen will. Luca,
Genau.
hast du noch irgendwas zu diesem Spiel?
Ich glaube, zum Spiel an sich braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, Markus hat das gerade schon relativ schnell und gut zusammengefasst. Ich glaube eher Markus' Take zu Erfurt. Ich glaube, das ist so ein Take, den können wir, wenn es schlecht läuft, am Ende der Saison, in der Saison, im Saisonrückblick dann nochmal rausholen. Dann kann Markus das wieder schön rauscutten und dann abspielen, wenn Erfurt dann nämlich doch vor Jena sein sollte oder eben andersrum und entweder sagen, ich habe es euch doch gesagt oder bitterlich weinen. So viel dazu. Ich glaube, sonst gibt es aber zu dem Spiel oder zu der Markuschen Rede nichts mehr zu sagen.
Ja, und wenn wir jetzt schon über zwei Mannschaften aus Thüringen gesprochen haben und das ja Markus Kerngebiet ist, dann reden wir doch mal über eine Mannschaft und das ist natürlich die von den dreien, die liebste von Luca aus Brandenburg, nämlich über den FSV Luckenwalde. Der war ebenfalls am Freitagabend zu Gast bei Viktoria Berlin. Und diese Partie endete mit 2:0 für die Gastgeber. Dirin Günay in der 35. Minute mit einem Hammer aus der Distanz in den Winkel zum 1:0 und Julian Damelang in der Schlussphase in der 85. Minute mit dem 2:0 zu einem in meinen Augen hochverdienten Heimerfolg für die Sky Blues.
Ja, absolute Zustimmung dazu. Viktoria war einfach deutlich besser. Luckenwalde hat nach vorne wirklich nicht viel hingekriegt. Ich glaube, der beste Luckenwalder Mann war am Ende Titel, der ein und andere Mal einfach hervorragend pariert hat, Schlimmeres verhindert hat. Aber diesen Günay-Distanzschuss, diesen Hammer, den er da in den Winkel schweißt. Ich glaube, der war sogar noch dran, aber da kann selbst er wirklich nicht mehr viel machen. Beim 2-0 ist er in die chancenlos. Das macht Damelang überragend. Viktoria dominiert die komplette Partie, hat Chance um Chance. Wie gesagt, wenn Titel nicht gewesen wäre, würde es hier deutlich höher stehen. So stehen wir bei einem 2-0, das höher ausgehen hätte können. Was für mich auch irgendwo ein bisschen überraschend ist, weil Viktoria dann doch, sage ich mal, etwas ersatzgeschwächt in die Partie gegangen ist. Mit ordentlich Verletzungssorgen, dass sie da so dominant spielen, auch wieder die Null halten gegen ein normalerweise nicht ganz so ungefährliches Luckenwalde. Das ist schon sehr respektabel. Zwei Punkte bleiben also völlig zu Recht in Berlin.
Zwei Punkte bleiben
Ja.
in Berlin.
Ja, zwei Tore bleiben in Berlin, drei Punkte bleiben auch in Berlin. So rum war es dann schon eher richtig. Danke, Klemme.
Ja, hey, ich meine, wir reden hier ja über die Champions League des Ostens. Also, ich meine, gehen wir einfach zurück in NOFV oder DDR-Oberliga-Zeiten. Da gab es noch zwei Punkte für einen Sieg. Also,
So
machen wir das
nämlich.
einfach so. Clever gemacht. Was ich interessant noch fand bei Viktoria, Dirin Günay, der das 1-0 erzielt hat, war ja Kapitän für den gesperrten Berghinaler. Und das zeigt auch, wie jung diese Mannschaft ist, dass da ein 20-Jähriger als Kapitän aufs Feld führt. Also, wenn die so zusammenbleiben können, spielen jetzt schon oben mit, kann das eine gefährliche Mannschaft werden.
Durchaus, also sie ist ja jetzt schon definitiv zu einigen fähig, das hast du am ersten Spiel der King Cottbus gesehen, das bestätigen sie lau am laufenden Band. Klar gibt es da auch mal, sage ich mal, ein paar schlechtere Ergebnisse, ein paar schlechtere Spiele, aber im Großen und Ganzen haben sie, glaube ich, immer noch eine der besten Defensiven der Liga. Offensiv scheint es auch langsam besser zu laufen. Da hast du ja auch 5 Tore gegen Lok, da hast du 3 Tore gegen den BFC. Also das läuft ja, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Und da muss man aber auch sagen, dass man völlig zu Recht an Sammy Keskin auch irgendwo gehalten hat, nachdem es ja auch zwischenzeitlich letzte Saison gerade ab und zu auch mal nicht so gut lief, wo anderen Vereinen vielleicht auch der Arsch auf Grundeis gegangen wäre nach so einer Drittligasaison, wo man sich dann weiter unten befindet. Der macht das hervorragend mit der jungen Truppe und so stehen sie völlig zu Recht da, wo sie aktuell stehen, und zwar auf dem 5. Tabellenplatz.
Ja, und haben mit 12 Gegentoren aus 13 Spielen, also wie die Spieltage, die wir haben, 13 und 12, irgendwie so ein bisschen die Zahlen dieser Folge. Ja, 12 Gegentore aus 13 Spielen, zweitbeste Defensive der Liga, also das ist top und ja, wie hast du angesprochen, mittlerweile 19 Tore, da arbeitet man sich auch nach vorn und eins sollten wir aber nicht komplett ignorieren. Von Luckenwalde kam sehr wenig, aber Viktoria hat es lange verpasst, den zweiten Treffer zu erzielen. Und dann gab es ja auch den Pfostentreffer von Luckenwalde durch Luca Dahlke, der beinahe das Spiel komplett auf den Kopf gedreht hätte.
Ja, kann man so sagen. Ich finde aber tatsächlich, also der Winkel war sehr spitz. Dass er da an den Pfosten schießt, war jetzt relativ unüberraschend. Zur Not wäre der Torhüter von Viktoria auch noch da gewesen. Also ja, klar, vielleicht rutscht er den irgendwie durch, aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht. Ich fand die Chance jetzt gar nicht mal so gut, ehrlicherweise. Klar war ein Pfostentreffer, da kann immer ein bisschen Scheiße passieren, aber hat das jetzt gar nicht mal so gefährlich.
Nee, ansonsten natürlich der beste Mann bei Luckenwalde, klar, Kevin Tittel, der ja auch beispielsweise gegen Damelang vor dem 2-0 wirklich eigentlich exakt dieselbe Situation. Beim ersten Mal kann er den Ball noch halten, beim zweiten Mal ist er drin. Also sonst wäre es deutlicher geworden. Ansonsten vielleicht das Letzte noch zu dieser Partie. Beide Parteien müssen Gelbsperren hinnehmen in der kommenden Woche. Bei Viktoria Berlin fällt Sean Mensah in der Partie gegen Hertha 2 aus. Und bei Luckenwalde hat es gleich zwei Leute erwischt. Einmal Oliver Maric, der eher eine unglückliche Figur gemacht hat in dieser Partie. Und dazu, und das ist natürlich sehr, sehr bitter, Christian Flath, der ebenso ausfällt mit seiner fünften gelben Karte in der Partie gegen Rot-Weiß Erfurt. Und jetzt haben wir schon über Meuselwitz und Jena in dieser Folge gesprochen. Dann wird es ja mal wieder Zeit, über eine Thüringer Mannschaft zu reden. Aber ich würde sagen, die haben das unter der Woche so gut gemacht, Markus. Reden wir einfach nochmal über Meuselwitz. Denn die waren ja am Wochenende dann wieder gefordert. Und da gab es das Duell zwischen einer Mannschaft, die also unter der Woche dran war, gegen eine Mannschaft, die komplett spielfrei hatte am letzten Wochenende. Denn Meuselwitz war zu Gast bei der VSG Altklinike, deren Partie in Chemnitz ja ausgefallen ist, weil es bei den Chemnitzern eine Grippe- und Corona-Welle war, wird dann am 21. November nachgeholt, das Spiel. Und Meuselwitz konnte tatsächlich Altklinike überraschen und die Partie mit 3 zu 2 gewinnen. Und das, obwohl es auch da einen Grippefall gab und Andy Trübenbach gefehlt hat, Markus.
Ja, ganz genau. Man fragt sich da so ein bisschen, was die VSG Altklinike in der freien Spielwoche so getan hat. Trainiert scheinbar nicht so, weil fit wirkten sie am Anfang nicht. Sie sind nach 6 Minuten 2-0 hinten. Meuselwitz ist da eiskalt mit den ersten zwei Gelegenheiten. Einmal ist es Kartrich, der von Eckert bedient wird und noch einschieben muss. Das sieht Gunther nicht gut aus. Beim 0 zu 2 von Fischer in der 6. Minute sieht Gunther auch nicht wirklich gut aus. Ja, und dann ist die VSG tot, gefühlt tot, da ging einfach gar nichts. Erst als dann gewechselt wurde in der 35. Da gab es direkt einen Dreifachwechsel, ging so ein bisschen was nach vorne. Und wer sonst außer Sigerci kann ein Tor schießen bei Altklinike? Oder wie spricht man ihn aus? Du hast so das Gesicht. Ich werde es mir nie merken.
Fierci.
Gierci, das G ist stumm.
Ja.
Okay. Wie Ost schon immer sagt, Gierci macht dann das Tor. Und dann geht es mit 1 zu 2 in die Halbzeit ein bisschen schmeichelhaft, ehrlicherweise, auch wenn die VSG dann besser wurde gegen Ende der ersten Halbzeit. Aber quasi direkt nach Wiederanpfiff trifft René Eckhardt dann nach einem Freistoß, als er gut steht und einfach nur noch reinlegen muss zum 1 zu 3. Die VSG versucht dann nochmal alles, wirft nochmal alles nach vorne. Kubilanski kann dann tatsächlich das 2 zu 3 erzielen, nachdem der Ball vom Pfosten zurückspringt und er hier noch ja, ein Tap-in machen muss. Gierci, ich werde es immer anders aussprechen, immer. Muss dann verletzt raus. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das wirklich ist, wie lange jetzt der VSG fehlt oder ob es nur noch für den Rest des Spiels war. Sedlak hat in der zweiten Halbzeit einige gute Paraden gehabt, aber die wichtigste und beste war wahrscheinlich dann, es müsste die 90. Minute gewesen sein, als Kubilanski frei vor ihm zum Schuss kommt, aus etwa, weiß nicht, 10 Metern ungefähr, aber er wirklich eine gute Reflex hat und den Ball halten kann und die VSG dann nicht zum Ausgleich kommt und Meuselwitz gewinnt das Spiel ehrlicherweise in meinen Augen verdient mit 3 zu 2. Und das ist das erste Mal, dass Meuselwitz überhaupt bei der VSG Altklinike gewinnen kann.
Ich weiß nicht, ob ich mit dem Take mitgehen kann. Also zunächst einmal vielleicht zwei Sachen. Du hast dich von den Fake News des Kickers auf den Leim führen lassen, Markus.
Was
Da stand nämlich
denn?
der falsche Torschütze beim 2-0 drin.
Anni Fischer hat es vorbereitet, siehst du?
Ja, der steht nämlich als Torschütze beim Kicker drin. Es war aber Luca Bürger, der es dann gemacht hat.
Ja, Fischer, Bürger, alles Ex-Zeisser, kann man auch verwechseln.
Ja gut, wer ist das nicht in Meuselwitz? Von daher, ja, ist das kein Argument. Und du hast jetzt gesagt, gerade bei dem 0-2 sah Gunte nicht gut aus. Also für mich geht das 0-2 voll auf die Kappe von Lino Kasten.
Ja, das sowieso, aber Gunther sieht schon davor nicht gut aus. Er bleibt dann einfach stehen und lässt sich umkurven wie so eine Pylone. Da, das 0-2 geht voll auf Lino Kasten, okay, aber Gunther war halt zweimal beim ersten Mal der Hauptschuldige in meinen Augen beim ersten Gegentor und beim zweiten sieht er auch mega unglücklich aus.
Gut, dann sage ich, können wir uns da einig werden. Aber auch mit diesem verdienten Erfolg, also ja, es ist nicht unverdient. Allerdings, was mir jetzt bei dir ein bisschen zu kurz kam, ist diese Drangphase von Altklinike nach dem 1 zu 2 bis zur Pause tatsächlich. Da gab es noch ein, zwei gute Gelegenheiten. Und wenn sie da vielleicht eine machen, dann kann das ganze Ding auch anders laufen. Aber Meuselwitz eben auch ersatzgeschwächt, hat ja auch dann Georg Martin Leopold im Nachgespräch gesagt, dass dann eben auch die Jungs aus der zweiten Reihe, die jetzt nicht so die Chancen hatten in letzter Zeit, das Ganze genutzt haben und Meuselwitz eine starke Saison spielt und natürlich jetzt auch nicht komplett unverdient diese Partie gewinnt.
Ja, da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu hinzuzufügen. Meuselwitz, ich sage das, glaube ich, eigentlich Folge für Folge, die ich dabei bin, spielt bisher eine über die Erwartungen hinweg überragende Saison. Haben 9 Punkte vor dem, ich sag mal, nominell letzten Abstiegsplatz. Also ich, machen sie einfach hervorragend, kann man nicht meckern. Freut mich auch tatsächlich, dass es belohnt wird, wenn man, sage ich mal, einem jüngeren Trainer, der jetzt vielleicht noch nicht den riesigen Track Record hat, der bisher nur in der Jugend war, eine Chance gibt und dass das anscheinend auch voll aufgeht. Freut mich sehr.
Ja, dann vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact zu der Partie. Ich habe mich dann nämlich ja, okay, es war Altinike gegen Meuselwitz, aber in den Highlights auch gewundert und da habe ich mal nachgeschaut, boah, das Stadion war schon brutal leer. Da habe ich mal genau geschaut. Es waren 151 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und das ist tatsächlich nicht mal der Tiefstwert der gesamten Saison. Es ist der Tiefstwert für Altinike, ja. Aber tatsächlich wurde das schon einmal unterboten beim Spiel zwischen Eilenburg und dem BRK letzte Woche. Waren sogar nur 130 Leute da. Also, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt, gerade wenn es jetzt kalt wird, wenn es ja auch ungemütlich wird, ins Stadion zu gehen, ob da noch irgendein zweistelliges Spiel, was die Zuschauer angeht, kommt.
Ja, ich meine, du hast, es ist immer wieder, sage ich mal, interessant in dieser Liga. Du siehst sowas sportlich, die Schere, die einfach zwischen den Teams klafft. Und du siehst halt auch zuschauertechnisch kommt dir die Schere, die zwischen den Teams klafft. Du hast halt Namen wie Cottbus, Jena, Erfurt, Lok in der Liga oder Chemie auch natürlich, die überragende Zuschauerwerte besitzen für Regionalligisten, die Spieltag für Spieltag die Masse anlocken. Dann hast du halt aber auch eben die kleineren Vereine, nicht zu sagen Dorfvereine wie Eilenburg, oder eben kleine, ich sag mal, Investorenvereine fast schon, wie der BRK, wie VfL Altglienicke oder eben die Zweitmannschaften wie Hertha 2, Rostock 2, die halt eben auch nicht so, sage ich mal, die Relevanz besitzen an Zuschauern, die Zuschauermagneten sind, wo Rostock 2 ab und zu. Glaube ich, gegen die, zum Beispiel gegen Cottbus hatten sie auch ordentlich was hinzuschauen.
Ja, dann vielleicht noch eine allerletzte Frage an Markus zu dieser Partie. Jetzt hatte ich schon angesprochen, ob du dir nicht nach dem Jena-Spiel einen Screenshot von der Tabelle gemacht hast, aber vielleicht wäre es nach dem Spiel was gewesen, denn nachdem Luca jetzt die Tabelle angesprochen hat, habe ich auch nochmal drauf geschaut. Und als die Partie rum war in Altklinike, dann war es tatsächlich tabellarisch für einen Moment so, dass Rot-Weiß Erfurt die dritte Kraft Thürings in der Tabelle war. Das hat dir doch sicherlich sehr geschmeckt.
Warum sollte mir jetzt nochmal extra was oder was extra nochmal schmecken, was ich eigentlich so schon weiß?
Ja, was wir auch alle wissen, ist, dass Chemie Leipzig und Torgefahr in dieser Saison absolute Gegensätze sind und dass hat sich auch am Samstagmittag so fortgesetzt. Sie hatten den bisherigen Tabellenführer zu Gast, den Greifswalder FC. Und als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich mir eigentlich nur, es gab eine Situation in der ersten Halbzeit, als Can Coşkun flankt und der Ball an der Latte landet, auch abgerutscht aus ähnlicher Position wie Jonathan Muyomo bei dem Spiel von Jena beim BRK. Und wäre der Ball reingefallen, hätten wir eigentlich zwei quasi deckungsgleiche Spiele gehabt. So endet die Partie 0-0. Greifswald hatte zwar noch einen Lattenkopfball von Adewole, aber ansonsten war das auch eher mau, würde ich mal sagen.
Ja, aber so schlimm wie das BRK Jena-Spiel war es dann auch nicht. Da war auf beiden Seiten, gab es da zumindest einige Gelegenheiten. Die beiden Lattentreffer von Greifswald hast du gerade schon angesprochen. Es gab auch eine Situation, in der Greifswald mal einen Elfmeter gefordert hat, den es in meinen Augen zu Recht nicht gab oder wo ich auf jeden Fall unterschreiben kann, dass es den nicht gab. Daraus entwickelt sich ein Konter der BSG über Kirchstein über die linke Seite, der dann Jeppe mitnimmt. Und ein Jakubow scheitert, der sich auch noch ein, zweimal gerade in der ersten Halbzeit auszeichnen konnte. Auch wenn Greifswald da die besseren Torgelegenheiten hatte, hat die BSG aber gut mitgespielt. Und in Halbzeit 2 kam vom GFC eigentlich überhaupt nichts mehr. Große Torchancen hatte Chemie Leipzig dann auch nicht. Aber sie hatten dann schon eher das Heft des Handels in der Hand. Also ich würde nicht unterschreiben, dass das so eine schlechte Partie war wie BRK Jena am Vorabend.
Vielleicht nicht ganz, aber also ich sag mal, ein Fußballfest war es jetzt auch nicht, was da gefeiert wurde. Chemie zeigt so ein bisschen eigentlich, wofür sie ja ein bisschen diese Saison stehen. Eine gute Defensive, wo sie mit 14 Gegentoren wirklich weit von dabei sind. Aber mit 12 eigenen Treffern sind sie eben auch Nummer 16 der Liga. Das ist so ein bisschen das Problem, dass da auch wenig große Gefahr kam. Wirklich Jepel mit der besten Chance in dieser Konterszene, wo es auch meiner Meinung nach zu Recht keinen Handelfmeter gab. Arm war zwar ein bisschen draußen, aber das sah dann doch eher nach Brust aus. Ja, und Greifswald, das war sehr verwunderlich. Diese zweite Halbzeit war offensiv gar nichts. Und im Endeffekt verliert man da wahrscheinlich 2 Punkte, die, wenn man da oben mitspielt, wehtun könnten.
Ich finde das natürlich herausragend, dass Chemie das Ganze so schwer macht. Chemie ist halt irgendwie schon die ganze Saison so ein bisschen Abwehr ist, oder hinten drin steht man relativ gut offensiv, ist das irgendwie noch gar nichts. Greifswald kriegt nicht viel auf die Kette in der Partie, ist offensiv, wie schon angesprochen, sehr, sehr, sehr harmlos. Und gibt so, wie du schon sagst, im Aufstiegskampf, weil was anderes kann man ja das nicht nennen, die aktuelle Situation wichtige Punkte ab. Über die sich die Konkurrenz sehr, sehr freut natürlich.
Da habe ich eigentlich schon wieder nichts mehr hinzuzufügen, weil auch das nicht die spektakulärste aller Partien war. Und dann gab es am Samstagnachmittag noch eine Partie und da wurde dann die 12-Punkte-Woche für den Freistaat Thüringen perfekt gemacht, denn Rot-Weiß Erfurt kann auch noch gewinnen. 3:1 gegen den BFC Dynamo. Arthur Merkel und ein Doppelpack von Michael Seaton sorgten für den Erfolg, denn für den BFC traf nur Vassilios Dedidis, also wenigstens der Jenenser, hat die Erfurter ins Mark getroffen, die jetzt vielleicht eine unserer Lieblingskategorien dieses Podcasts ein bisschen wiederbeleben, denn es gab eine Veränderung in der Startelf bei RWE. Lukas Schellenberg war nicht mehr im Kasten und dafür einer unserer liebsten Akteure aus unseren Torwart-Trochaden aus Meuselwitz, Jean-Marie Plath, mit seinem Debüt für RWE und das konnte er direkt erfolgreich bestreiten.
Ja, völlig korrekt, denn RWE gewinnt, wie Klemme gerade schon gesagt hat, mit 3:1. Das Spiel bis auf die Tore, ich sag mal, gar nicht mal so spannend. Zu den Toren kann man definitiv noch hinzufügen, dass noch zwei weitere Tore gefallen sind, die aber beide nicht gezählt haben. Einmal auf BSC-Seiten. Ich glaube, es war Sosek, aber ich bin mir nicht sicher. Und auf Erfurter Seite war es Mergel, der knapp, wenn nicht sogar überhaupt nicht eigentlich im Abseits stand. Schwierig aufzulösen mit den Ostsportbildern. Wir haben ja leider keine kalibrierte Linie in der Regionalligadeswegen weiß es kein Schwein. Ich würde ehrlicherweise sagen, fast nicht, aber ich würde mich auch nicht darauf festlegen. Ja, und sonst insgesamt. Erfurt macht's abgezockt, ballert sich so ein bisschen den Frust von der Seele, lässt sich vom 2:1 nicht schocken und sieht macht's dann kurz vor Schluss mit dem 3:1. Ich glaube, für die Erfurter Seele so ein bisschen nach den letzten Spielen, ich glaube, 5 Spieler am Stück ohne Tor, wenn ich mich richtig erinnere, ist gerade, glaube ich, gerade so ein Spiel, gerade so ein Sieg gegen den BFC, der ja auch hoch oben steht, glaube ich, der tut einfach ganz besonders gut.
Ja, also die 5 Spiele ohne Treffer, die betrafen jetzt nicht RWE, da waren es nur 2. Die 5 Spiele ohne Treffer betrafen tatsächlich ganz privat persönlich Arthur Merkel, der die
Susi.
nicht hatte. Und du hast auch schon die Abseitstore angesprochen. Für den BFC war es Dedidis. Und da sah es auch relativ klar nach Abseits aus. Und ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, bei der Aktion von Arthur Merkel, die da zurückgepfiffen wurde, war ich mir sehr unsicher. Also ich war da wirklich eher stark auf der Tendenz, Das wäre ein regulärer Treffer gewesen, aber es gab auch keine großen Beschwerden. Es war eine knappe Geschichte, entgegengesetzte Bewegungen. Da möchte ich jetzt auch gar keine ganz großen Vorwürfe an das Schiedsrichtergespann machen. Aber trotz allem gewinnt der BFC, oder gewinnt Erfurt besser gesagt, diese Partie gegen den BFC verdient, in meinen Augen. Und das habe ich ja so nicht kommen sehen.
Nee, ich definitiv auch nicht. Das war so definitiv nicht zu erwarten. Der BFC in den letzten Spielen nicht schlecht, Erfurt wiederum nicht ganz so gut. Die Vorzeichen waren klar, aber ich meine, die Vorzeichen können aber auch einfach absolut den Buckel runterrutschen. Das haben wir am nächsten Spieltag ja auch nochmal, wo die Vorzeichen ganz anders aussahen, als das Spiel dann damit ausging. Ich bin gerade, glaube ich, fast Markus ins Wort gefallen, deswegen Markus, bitte.
Alles gut. Ich wollte nur sagen, dass das ja niemand von uns irgendwie erwartet hat. Ich frage mich bei sowas dann immer, wie groß ist dann die, ja, war die Bedeutung der gelb-roten Karte für Kunat von letzter Woche, dass er jetzt nicht auf der Bank direkt saß, sondern nur sein Co. Das frage ich mich bei sowas immer. Aber ja, ist auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Rot-Weiß Erfurt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei denen weitergeht, ob sie wieder wirklich ihr Potenzial ausschöpfen können oder ob es so schlecht läuft wie in den letzten Wochen davor.
Weil du gerade den Punkt ansprichst, ich hätte das ehrlicherweise fast vergessen, dass der Kunert ja gar nicht auf der Bank saß in dem Sinne, sondern sein Co-Trainer. Ich glaube ehrlicherweise, ich musste das ja aufgrund eines gewissen Trainers ja auch schon ein, zwei Mal erleben, dass der Co-Trainer statt der Cheftrainer auf der Bank saß. Ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Also wenn ich überlege, wie Energie öfter auch gespielt hat mit Co-Trainer statt Trainer auf der Bank, die Ergebnisse waren selten positiv. Bis auf ein, zwei Ausnahmen. Deswegen, ich glaube, das macht schon einen großen Impact. Ich will ihm da jetzt gar nicht die Schuld geben, um Gottes Willen. Aber es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, wenn der Cheftrainer auf der Bank sitzt als der Co-Trainer.
Sehe ich komplett anders tatsächlich. Weil der Trainer trotzdem die Mannschaft die ganze Woche trainieren kann, Matchplan erarbeiten kann und sich ja auch mit seinen Co-Trainern die ganze Woche besprechen kann und da auch ja quasi wirklich Anweisungen geben kann, in den und den Szenarien wollen wir das und das tun. Ich glaube nicht, dass das so einen eklatanten Unterschied macht und des Weiteren bin ich Dirk Kuhnert einfach immer noch dankbar für das, was er da gegen Viktoria veranstaltet hat, weil. Ganz ehrlich, wenn es einmal nicht gut geht, schaut man sich einfach kurz diese gelb-rote Karte von Dirk Kunert an und dann geht es einem wieder gut. So lustig ist das.
Ich habe da, wie gesagt, eine komplett andere Meinung zu, weil ich glaube, als Cheftrainer, ich möchte den Co-Trainer da gar nicht kritisieren, um Himmels Willen, aber du hast als Cheftrainer einen ganz anderen Blick drauf, du machst ganz andere taktische Entscheidungen im Spiel, du machst ganz anderes Ingame-Coaching, gibst andere Anweisungen. Klar kannst du so ein paar Szenarien, kannst du so ein bisschen vorbereiten und sagen, da machst du dann das und das, aber du kannst es nicht einfach eins zu eins machen. Deswegen finde ich die Influence, beziehungsweise der Einfluss ist da einfach ein ganz anderer und ich finde, das ist schon ein großer Unterschied. Also ist jedenfalls meine Meinung in dem Ganzen. Falls Markus auch was dazu sagen möchte, darf er das gerne tun. Er schüttelt mit dem Kopf. Ich glaube, er möchte das nicht tun, deswegen übergebe ich das Wort mal wieder an Clem.
Ja gut, da könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr die Folge hört, uns da eure Meinung zu dieser Thematik sagen, wie ihr das seht. Ja, fand das auch so ein bisschen lustig. Der BFC verliert, ja, kann man jetzt sagen, unter Dirk Kuhnert oder auch nicht, zum ersten Mal. Und Heiner Backhaus verliert parallel auch zum ersten Mal. Das fand ich dann doch ein bisschen lustig. Aber wer auch mal wieder verloren hat, aber das ist keine Neuerung mehr, das sind die Hertha Bubis, denn die waren mit 1:4 beim Chemnitzer FC unterlegen am Sonntag dann schon. Und zunächst konnten die Chemnitzer sogar, oder mussten die Chemnitzer besser gesagt, sogar in Rückstand gehen, denn Mustafa Abdulatif brachte die Hertha in Führung, aber Dejan Bosic konnte das relativ schnell ausgleichen. Dann gab es eine gelb-rote Karte gegen die Hertha, gegen Joel da Silva Chiala. Dann war es nach vor der Pause erneut Dejan Bosic mit dem 2:1. Und in Durchgang 2 waren es dann noch Nils Lisek und Stefan Mensa, die für einen deutlichen Sieg des CFC sorgten, der also nach 7 Toren aus den ersten 11 Spielen, denn auch sie hatten ja gegen die Klinik nicht gespielt, gleich mal 4 in einer Partie erzielen konnte.
Ja, ganz genau. Damit war am Anfang vielleicht gar nicht zu rechnen, obwohl Ampar Duvas, glaube ich, bereits in der Anfangsviertelstunde, besser gesagt in den ersten 5 bis 10 Minuten, einmal aus der zweiten Reihe abgezogen hat und ich meine, das Gebälk getroffen hat. Dann daraufhin hat Jindawi bereits auch 9, 10, 12 Minuten ein Abseitstor. Das war auch sehr schwer aufzulösen. Kann ich ehrlicherweise gar nicht beurteilen, ob das gleich das, ja, gleiche Höhe war oder ob er da wirklich mal abseits stand. Bolt stand im Tor, der 17-Jährige beim Chemnitzer FC, der hatte eine sehr gute Parade. Dann hatte er aber einen Patzer, den Abdulatif ausnutzen kann, aus etwas weiterer Entfernung. Aber dann begann die Bosic-Festspiele so ein bisschen, bei dem ist ja das Jahr noch überhaupt nicht viel zusammengelaufen, wie der gesamten Offensive. Mit seinen 2 Toren natürlich auch dann beim 2:1 auch dann begünstigt, dass man schon in Überzahl war. Und in der zweiten Halbzeit spielt der CFC das wirklich extrem abgezockt und so gut, wie wir es dieses Jahr wahrscheinlich noch gar nicht von ihnen gesehen haben. Hertha 2 auch natürlich dadurch bedingt, dass sie in Unterzahl waren, hat er nicht mehr viel aufs Parkett gebracht. Andererseits, der Chemnitzer FC abgezockt, macht nochmal 2 Tore, gut fürs Selbstbewusstsein, gut für die Tordifferenz und sie haben sich jetzt wieder ein bisschen abgesetzt gegenüber Eilenburg, die ja 15. sind und damit auf dem potenziell ersten Abstiegsplatz verweilen und haben da jetzt 5 Punkte Vorsprung. Und nachdem da wirklich in den letzten Wochen viele verletzt waren, die Grippewelle und Corona-Welle gab es, in der auch unter anderem Christian Tiffert betroffen war, so jetzt dann zurückzuschlagen gegen ein Hertha BSC 2, das natürlich auch momentan in der Krise steckt, das ist schon beeindruckend irgendwo. Und auch verdient am Ende, das 4:1.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der erste Abstiegsplatz ist doch Rostock, oder? Müsste doch Rostock sein.
Nee, theoretisch gibt's 4, kann es 4.
Ja, theoretisch, aber das ist ja dann der letzte mit einem, nicht der erste.
Nein, der erste Abstiegsplatz ist für mich.
Das macht ja keinen Sinn, der erste, der absteigt, das ist ja dann.
Ich gehe aber von
der
oben erste nach
ist so gesehen der BRK Tabelle. Und danach kommt Rostock.
Nee, ich gehe aber von oben nach unten in Tabelle und der erste, der unterm Strich steht, ist der FC Hamburg.
Also das ja, kann man eindeutig. Jetzt auch so sehen.
Nein, Luca, nein. Das kann man gar nicht.
Ich sage aber schon immer, der erste Abstiegsplatz ist der erste, der unter der, habe ich auch letztes Jahr schon.
Ja, ich finde das ist auch die einzig logische Begründung.
Nein, der erste Abstiegsplatz ist für mich der
aber
erste,
jetzt
der
kommst
der
du absteigt. Auf die Idee.
Ja, weil mir das erste Mal auffällt.
Ja, du sagst
ich sag auch schon, nicht. Ich sag auch schon seit Jahren und auf einmal wird sich darüber beschwert.
Aber Berliner AK ist ja auch Tabellenletzter und nicht Tabellenerster von unten. Das ist ja auch Letzter. Das ist der letzte
Abschiedsplatz. Ja, genau, letzter.
Ja, letzter Abschiedsplatz.
Das ist jetzt schlecht für mich. Ja, aber nee, ich finde das trotzdem anders. Ich sag trotzdem, erster Abschiedsplatz
ist der BRK. Willst, Luca,
ist ja, ist ja jetzt auch scheiße.
Also Markus macht hier einen auf Chemnitz und
schießt Luca
tuppert seinen jungen Kontrahenten fachgerecht ein. Ich glaube aber, wer sich am meisten über diese Partie geärgert hat, wird Ostsport sein. Denn Nader Chindawi hat zunächst einen Treffer, der zurückgenommen wird, wo ich ähnlich wie bei Merkel sagen würde, oh, war ganz knapp, vielleicht war es knapp abseits, aber ich bin mir nicht sicher. Und Chindawi hatte dann auch in Durchgang 2 eine Riesengelegenheit aufs 2:2, also aus wenigen Metern sehr frei zum Abschluss kommt und das liegen lässt. Kurz darauf macht Chemnitz das dritte und die Partie ist gelaufen. Wäre natürlich für ein Ostsport die Festspiele gewesen, wenn der mal einen Doppelpack macht. Das hätte die Klickzahlen wahrscheinlich vervielfacht. Aber so muss man wirklich sagen, Chemnitz macht das abgezockt, wie man es von ihnen diese Saison so noch nicht gesehen hat und gewinnt am Ende die Partie in meinen Augen auch wirklich verdient.
Ja, Punkt drunter.
Ja, dann setzen wir da einen Punkt drunter und kommen zum Brandenburg-Derby, wo ja klar war, dass nach dem Unentschieden der Greifswalder am Samstag potenziell ein neuer Tabellenführer ins Bild kommen kann. Ich hatte dann natürlich in erster Linie erstmal Babelsberg im Kopf, weil Babelsberg mit einem Sieg, egal welcher Art, auf Platz 1 gesprungen wäre. Bei Cottbus war es der Fall, die mussten mit mindestens 3 Toren gewinnen, um auf Platz 1 zu springen. Ich bin so, ob das so deutlich ausgeht, eher schwierig. Aber Cottbus gewinnt am Ende die Partie mit 4:0 gegen Babelsberg. Und das zunächst dank eines Eigentors von Daniel Frahn und dann eines Hattricks von Maximilian Oesterhellweg. Ist das ein in meinen Augen hochverdienter Sieg, der sogar in dieser deutlichen Höhe für mich in Ordnung geht?
7.052 Zuschauer sahen eine überragende Partie des FC Energie Cottbus, die so definitiv nicht erwartbar war. Ich meine, es geht ja schon früh los. Heike mit einer guten Chance, die Sitan mit dem Fuß abblockt im Strafraum, wie er sich da wieder durchtänzelt mit einem guten Schuss. Sieht uns dazwischen, die darauffolgende Ecke wird auch von Heike getreten. Zum Tor verwandeln tut sie aber kein Cottbusser, sondern eben der sehr gern rechts außen stürmende Daniel Frahn, der sie hervorragend ins eigene Tor einköpft, natürlich auch rechts ins Tor einköpft. Wie sollte es denn auch anders sein? Nichtsdestotrotz, bereits nach 2 Minuten liegt Energie so in Führung und das war, wie gesagt, definitiv nicht erwartbar. Auch in der Folge, Babelsberg zeigt sich nicht unbedingt geschockt. Energie macht Ähnliches, was sie auch schon gegen Altglienicke gemacht haben. Sie lassen sich erstmal tief, stehen ein bisschen tiefer, spielen nicht mal unbedingt diesen klassischen Ballbesitzfußball, bei dem man von Pele Wollitz kennt, sondern warten ab, spielen so ein bisschen auf Konter, lassen Babelsberg kommen. Babelsberg in der Folge mit sehr, sehr vielen Spielanteilen, woraus sie aber wenig Profit schlagen können. Fragen mit einem, sag ich mal, so einer, naja, Halbchance, also das war nicht mal eine Chance, der hat nicht mal geschossen, kommt einfach nicht an Slamar vorbei. Dann wieder Fran, der ihm diesmal links am Tor vorbeiköpft, ungewöhnt, vor allem ungewohnt. Vor allem aus der Position, den kann er auch eigentlich sehr gut machen. Nichtsdestotrotz, Energie macht immer weiter, kommt dann auch mal zu Chancen, gerade durch den überragenden Hallbauer, der in dieser Partie so ein bisschen unter diesem Hattrick untergegangen ist, weil der macht eine überragende Partie, findet. Du merkst, dass er sich immer, immer besser in der Mannschaft einfindet, immer besser mit dem Spielsystem klarkommt, der immer, immer wieder gefährlich ist, mit Flanken, vor allem per Flanke, per Hereingaben in den Strafraum. Einmal kann Büch knapp klären, einmal ist es Thiele, der ihn mal wie so oft gnadenlos drüber knallt. Glatte muss man auch gesondert erwähnen. 4-0 ist ein, sag ich mal, krasses Ergebnis. Bei dem Torhüter, sag ich mal, öfter mal vielleicht irgendwie nicht so gut aussehen. Klemme sagt das aber schon, in der Höhe ging das in Ordnung. Und Glatte hat definitiv noch mehr verhindert. Ein oder andere Mal war er da, sei es gegen Putze, sei es per Fuß, gegen Hallbauer, sei es gegen Heike, wo er den mit dem Magen hält, wo er dann, sag ich mal, auch ein bisschen kurz brauchte, weil das ein ziemliches Geschoss war. Die Oesterhellweg-Tore, da kann er nicht viel machen. Das 2-0 ist ein überragender Konter, den Hallbauer auf Oesterhellweg legt, der aus 20 Metern das Ding einfach reindrischt. Ehrlicherweise habe ich, glaube ich, seit dem letzten Jahr nicht mal ansatzweise so einen Schuss mehr von dem Herrn gesehen. Das 3-0 fällt knapp nach der Pause, das ist auch super unglücklich, Glatte ein bisschen weiter draußen. Da kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Oesterhellweg setzt nach dem Einwurf zum Fallrückzieher an, schießt aus nächster Distanz irgendwie auf Bürgers Kopf und von da aus geht der Ball dann ins Tor, über Glatte hinweg. Und das 4-0 ist einfach ein Riesenaussetzer von Wilton, der da dann Katastrophenpass spielt, den Oesterhellweg abfängt und zum 4-0 einschiebt. Babelsberg, also gerade nach dem 3-0 desolat und insgesamt einfach ein völlig verdienter Sieg für Energie. Und ich glaube, damit kann man die Partie auch getrost abschließen. Außer natürlich, Klemme hat immer irgendeine geistreiche Bemerkung.
Also, wann gibt es mal irgendeine Partie, wo ich die nicht habe? Zunächst einmal habe ich mir auch aufgeschrieben, und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Cottbus war sehr gut in diesem Spiel und gleichzeitig war Babelsberg aber auch sehr schlecht. Also, da hat beides zusammengespielt und auch Glatte war klar der beste Mann seiner Mannschaft. Ja, du hast schon gut angesprochen. War bei den Toren immer machtlos. Fran fand ich interessant. Also er hatte selbst eine gute Kopfballgelegenheit. Da stand es 1-0 für Cottbus. Und der Ball war eigentlich deutlich leichter im Tor unterzubringen als das Eigentor, was er da fabriziert hat. Und das lässt er liegen. Ebenso Matze Steinbom, der auch freistehend einmal vergeben hat. Da stand es aber auch schon 0-3. Also, nun ja, das war ein rabenschwarzer Tag für Babelsberg. Dann kommen eben noch so Dinge zusammen wie der abgefälschte Fallrückzieher ins Tor. Aber eine Sache fand ich dann doch noch interessant im Nachgang der Partie. Denn wir haben anscheinend das gleiche Spiel gesehen, Luca. Nur jemand anders hat eine etwas andere Partie gesehen, nämlich Daniel Frahn, der nämlich die interessante Aussage gebracht hat, dass Cottbus dann ja auch in diesem Spiel jede Chance genutzt hat.
Ich
Hat
glaube, der
er.
hat sich, ich glaub, der hat sich einfach zu viel mit irgendwelchen Menschen in Chemnitz abgegeben. Ich glaube, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Also, was zum Teufel? Also, ich meine, du musst dir ja wirklich, musst dir allein nur die Highlights angucken. Da siehst du ja immer wieder Chance nach Chance, die Klatte da entschärft. Ich sage Heilbauer Heike. Wenn Klatte da nicht überragend hält, dann sind das auch Tore. Also, keine Ahnung, was er da sieht, ehrlicherweise.
Ja, also ich sag mal so, wenn Klatte da nicht ist und Cottbus wirklich jede Chance nutzt, dann geht das Spiel in Regionen, wo Babelsberg auch hinrutschen könnte, wenn die nächsten Wochen leistungstechnisch auch so aussehen, nämlich Richtung Zweistelligkeit. Von daher kann ich da nicht mitgehen und ja, Cottbus gewinnt die Partie verdient, auch in der Höhe verdient mit 4-0.
Bevor wir zur nächsten und letzten Partie dieses Spieltags kommen, Lok Leipzig spielt ja erst am Mittwoch, möchte ich noch einen Herrn grüßen, der, glaube ich, auch öfter mal den Podcast hört, auch schon ein, zwei Mal Anmerkungen gegeben hat. Auch zu Causa Hilzner damals, falls du dich erinnerst, Klemme. Der liebe Moschra96 auf Twitter auch zu finden. Darfst gerne öfter in Cottbus vorbeikommen. Funktioniert immer super, wenn du da bist. Dankeschön. Weitermachen.
Luca schießt hier schärfer als
Ey,
Maximilian
ich hab,
Oesterhellweg.
gucke mal, ich musste mir hier zum Beispiel von Markus damals, wo wir gegen Jena verloren haben, ich musste mir hier Dinge anhören, ja. Das ist einfach gerade, wirklich, das ist einfach schön gerade, vor allem als Tabellenführer, ja. 4-0 gegen den anderen brandenburgischen Verein, das ist einfach herrlich. Schön. Macht auch einfach mal Spaß.
Ja, aber mit einem möchte ich dir doch noch recht geben, was du auch gesagt hast. Es geht unter, aber es war eine ganz großartige Partie von dem Mann, den ich ja immer wieder angepriesen habe, von Phil Hallbauer. Das langsam habe ich das Gefühl, ich habe da doch nicht zu viel versprochen.
Nee, hast du auch nicht. Also du hast es ja von, wir kommen gleich zur letzten Partie, letzter Satz dazu. Man hat es ja in der Saison auch immer mal wieder gesehen, was der Mann kann. Der hat es auch immer wieder angedeutet. Gerade in letzter Zeit und jetzt in dem Spiel endgültig hat er halt gezeigt, was er kann, was er für Qualitäten hat. Und ein riesiger Gewinn für die Cottbuser Mannschaft.
Ein riesiger Gewinn wären auch 3 Punkte sowohl für den FSV Zwickau als auch für den FC Eilenburg im Abstiegskracher in Zwickau gewesen. Aber wie schon in der vergangenen Woche spielt Eilenburg gegen eine Mannschaft von unten und am Ende steht es 2-2. Diesmal gingen die Gäste in Führung. Christopher Bibaku, der den gelb gesperrten Benjamin Louis in der Startelf ersetzt hat, erzielte in der 39. Minute das 1:0 für den FCE. Zwickau konnte die Partie aber drehen durch Marc-Philipp Zimmermann, durch wen auch sonst und durch Veron Dobruna. Aber es sollte nicht genug sein, weil Kilian Zaruba nach einer Ecke noch zum 2:2 eingeköpft hat. Und so ist das ja ähnlich zu analysieren wie das Eilenburg-Spiel in der Vorwoche. Das hilft beiden nicht wirklich weiter, dieses Ergebnis.
Nicht wirklich nein. Du hast es ja gerade schon gesagt, beiden hätte ein Sieg so unfassbar geholfen, um sich vom Rest der Suppe da unten so ein bisschen abzusetzen. Das hat aber keiner von beiden geschafft. Für Eilenburg ist es Punkte, sage ich sogar noch fast ein bisschen glücklicher. Zwickau mit gar keiner schlechten Partie. Einbuch kommt zwar gut rein in Form von Bibaku, der, glaube ich, seinen ersten, entweder seinen ersten Einsatz allgemein oder seinen ersten Startelf-Einsatz macht. Sicher bin ich mir da jetzt nicht. Klemme schüttelt, nickt mit nickt. Weißt du, was
Es
von beiden
ist
ist es?
erster Startelf-Einsatz, gespielt hat er
Erster
schon.
Startelf-Einsatz, Dankeschön. Der seinen ersten Startelf-Einsatz macht und das ehrlicherweise auch ziemlich gut macht. Früh scheitert er aus, sage ich mal, von der Strafraumkante aus per Kopf. Köpft er übers Tor. Per Kopf versucht das dann nochmal nach einer Möbius-Flanke. Auch da köpft er vorbei. Der Bruna ist es per Fallrückzieher. Ich glaube, irgendwie hätte er den reingeschweißt, dann, der Kommentator sagt das auch, wir hätten ihn dann definitiv zur Auswahl für das Tor des Monats gehabt. Geht aber knapp am Pfosten vorbei. In Folge dann ist es, sage ich mal, eine leicht strittige Szene. Und zwar, also in meiner Meinung nach, ich gebe das jetzt mal so wieder, wie ich es aufgeschrieben habe: Zaruba foul Zimmermann im Strafraum, klarer Elfmeter, gab aber keinen. Lol. Das ist ungefähr das, was ich mir aufgeschrieben habe. Und das ist ehrlich auch so ein bisschen mein Gedanke dazu. Also für mich persönlich ist das ein klarer Elfmeter. Ich finde, da gibt es irgendwie nicht viele Meinungen. Vielleicht kommt mir aber gleich wieder Schiedsrichter-Experte Klemme und sagt wieder was anderes. Es wäre nicht das erste Mal.
Ja, in dem Fall muss ich dich da leider enttäuschen. Es war auch für mich ein klares Foul. Er trifft den Ball nicht, er trifft Zimmermann, der geht zu Boden. Es war für mich ein Elfmeter, den Zwickau da bekommen muss.
Ein Schiedsrichter-Experte hätte jetzt gesagt, er trifft ihn an der Schuhseite und deswegen ist es irgendwie irgendwas anderes, aber naja.
Da stimme sogar ich zu. Also, wir haben eine unisono Dreifaltigkeit, was den Elfmeter angeht.
Gut, ehrlicherweise wäre ich ein bisschen schockiert gewesen, wäre es anders gewesen. Aber ich sage ja, es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ich das denke. Und am Ende bin ich der Außenseiter mit meiner Meinung. Aber nun gut, wie gesagt, klarer Elfmeter eigentlich für Zwickau, gibt keinen. In der Folge, ja, kommt es dann, sage ich mal, knüppeldick. Bibaku schießt das 1 zu 0. Und dieses Tor ist irgendwie so ein bisschen, also an Scheißigkeit ist es eigentlich nicht zu überbieten. Du hast vorher den Elfmeter, den du nicht kriegst, dann schießt Bibaku, der wird abgefälscht, von da geht er an die Latte, von der Latte geht er dann an Hiemanns Kopf und von da ins Tor. Ich sag dir ehrlich, das ist auch so eine heilige Dreifaltigkeit an Scheiße, die da an dem Tor vorbeikommt. Das ist eigentlich echt bitter. Aber. Und wir haben es ja schon so oft gesagt in dem Podcast, das ist ja mittlerweile die zweite Saison, wenn du da unten drin stehst und es scheiße läuft, es kommt immer noch beschissener. Es hört nicht auf. Ich glaube, ich sorge gerade mal einen dafür, dass die Folge explizit ist. Ist egal. Relativ schnell fängt sich Zwickau dann aber auch wieder in Form von Zimmermann, Klemme sprach es schon an, und macht das 1-1. Einbuch kriegt er davor einfach den Ball nicht geklärt. Blockt da, ich glaube, Zimmermann hat zuvor schon ein, zwei Mal probiert zu schießen, wird immer wieder geblockt. Der Dritte landet dann wieder bei Zimmermann und den schweißt er dann halt eben rein. Der All-Time-Topscorer der Regionalliga Nordost. Beim nächsten Scheiter dann aber wieder Naumann. Auch da gute Gelegenheit. Naumann zeigt mal wieder, wieso er einer der besten Torhüter der Liga ist und macht das überragend. Boah, aber absolut keine Chance hat, ist dann beim 2-1 für Zwickau. Dor Bruna springt da eine Flanke rein. Ehrlicherweise konnte ich nicht so richtig auflösen, wer sie geschlagen hat. Macht das 2-1. In Folge dann geht es da ein bisschen drunter und drüber, ehe es Zaruba nach einer Ecke per Kopfball zum 2-2 einköpft. Zwickau hat dann kurz vor Schluss auch nochmal die Möglichkeit, das 3-2 zu machen. Scheitert aber auch da an Naumann, der erst, sage ich mal, noch so einen kleinen Patzer macht, wodurch das Tor fast eben fällt. Kann dann aber kurz vor der Linie den Ball noch wegkratzen. So bleibt es beim 2-2. Das Ergebnis hilft, wie schon jetzt öfter erwähnt, war gar kein von beiden. Für Einbuck ist es fast noch ein bisschen glücklicher. Und Zwickau macht weiterhin keine Meter.
Ja, kann ich dir eigentlich soweit nur zustimmen zu dieser Partie. Also da weiß ich gar nicht, was ich noch wirklich zu ergänzen hätte. Aber das war tatsächlich die einzige Elfmetersituation, über die wir wirklich zu sprechen hatten an diesem Spieltag. Die Sache in Leutsch war dann ja doch relativ eindeutig. Und es wurde kein Elfmeter gepfiffen am ganzen Spieltag. Kann mich auch nicht dran erinnern, wann wir das letzte Mal hatten. Und Damit sind wir, weil ja, es gab viele schöne Tore an dem Spieltag. Das ist mir aufgefallen. Viele Distanzschüsse gegen Winkel. Denke ich beispielsweise an Günay oder eben auch an Österhellweg, der schöne Treffer hatte. Da war einiges geboten, wenn auch unabsichtlich. Muyomo mit einem schönen Tor. Aber damit sind wir sehr schnell durch mit diesem Spieltag. Auch mal ungewohnt, während wir sonst immer alles ausschlachten, sind wir heute mal schnell durchgekommen. Allerdings ist mir gerade beim Eilenburg-Spiel noch eins eingefallen, was auch seit unserer letzten Folge passiert ist, was wir noch nicht angesprochen haben. Denn Christopher Bibaku, der ja seinen ersten Treffer jetzt für Eilenburg in der Regionalliga erzielen konnte, kam vor der Saison vom VfC Plauen. Und der VfC Plauen ist im Achtelfinale des Sachsenpokals der Gegner von der BSG Chemie Leipzig, denn die konnte sich quasi parallel zum Spiel Meusewitz-Zwickau am Reformationstag mit 6:0 beim VfB Schönegg durchsetzen. Im Sachsenpokal ist somit auch weiter und auch die anderen Favoriten haben es geschafft. Aue und Dresden, die parallel gespielt haben. Aue mit 4:0 gegen Stahl Riesa und Dresden mit 8:0 bei Eintracht Niesky. Das war also alles sehr, sehr souverän. Und dadurch, dass wir so schnell hier durch die Spiele durchgekommen sind, haben wir mal entschieden, dass wir mal nicht für uns die kurze Pause machen, sondern die Folge quasi in One Piece durchziehen und direkt mal zu unseren Tipps kommen. Da nochmal die Anmerkung von uns für euch. Am Mittwoch, also quasi aus der Aufnahmesicht jetzt übermorgen, findet noch die Partie zwischen Hansa Rostock 2 und Lok Leipzig statt, die noch zum 13. Spieltag gehört. Die haben wir schon letzte Woche getippt und das haben wir ja bereits gesagt. Ich habe es auch nicht gemacht bei den Partien letzten Woche. Wir ändern unsere Tipps nicht. Deswegen bleibt da alles, wie es ist. Werden wir jetzt dann nicht nochmal wiederholen. Und stattdessen würde ich sagen, springen wir mal rein in den 14. Spieltag, wo wir Stand jetzt schon drei Spiele haben, von denen wir wissen, dass sie übertragen werden. Allerdings keines davon. Am Freitag bisher, Ostsport hat noch nichts gepostet gehabt, zumindest vor der Folge. Ich mache jetzt mal die Live-Recherche hier für euch und schaue nochmal nach, ob da vielleicht noch kurzfristig was dazugekommen ist. Ist es aber nicht. Das heißt, da gibt es noch keine Infos, ob, wie und was da übertragen werden könnte. Deswegen springen wir mal rein in den Freitag. Und da gibt es, wie angesprochen, drei Partien. Und wir beginnen direkt mal mit der Mannschaft, mit der wir jetzt gerade aufgehört haben, mit dem FC Eilenburg, Luca. Die sind zu Hause gefordert gegen die VSG Altkliniki, die jetzt überraschend mal wieder gepatzt hat.
Die überraschend gepatzt hat, richtig. Und ich glaube, sie wird mit Wut im Bauch rauskommen. Eilenburg hat immer wieder gezeigt, dass sie auch die größeren Mannschaften ärgern können, dass sie lange, lange beschäftigen können. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Altklinike da jetzt einfach drüber fahren wird. Ich gehe aber trotzdem von einem Altklinike-Sieg aus. Alles andere würde mich dann doch schon sehr überraschen, obwohl das natürlich auch möglich ist, wie wir Woche für Woche sehen. Deswegen sage ich 3 zu 1 für die VSG Altklinike. Und Klemme grinst schon wieder wie ein Honigkuchenpferd. Klemme, hast du etwa auch 3 zu 1 für die VSG Altklinike?
Ja, also möglicherweise habe ich genau das drinstehen. Für Altklinike, die ja auch tatsächlich wie in der letzten Saison schon sehr auswärtsstark sind, haben jetzt 6 Heimspiele, 6 Auswärtsspiele, zu Hause 7 Punkte und auswärts 12 Punkte. Das bedeutet, in der Heimtabelle sind sie 16. und in der Auswärtstabelle 3.
Mein
Und
Kopf zwar auf den
deswegen.
Gegner an, aber es ist eigentlich egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen. Ich meine, also, da atmosphäretechnisch macht das keinen Unterschied, to be honest.
Niemand spielt gerne in Berlin und die VSG Altklinike wahrscheinlich auch nicht.
True.
Ich sag mal so,
Völlig.
bei Auswärtsspielen ist es möglich, dass sie wenigstens eine Atmosphäre haben.
Nö, auch bei Heimspielen, aber dann
Bei
von
den richtigen
Gästefans. Deswegen
Gegnern.
sage ich ja, das macht bei denen keinen Unterschied, to be honest.
Ich habe
Vielleicht tun die
übrigens
Busreisen gut.
Ich habe übrigens ein 2-0 für die VSG.
Gut, also holst du 3 Punkte bei dem Spiel bei Kicktipp und Luca und ich 4.
Korrekt.
Wir waren übrigens, das kann ich vielleicht mal noch kurz sagen, das Spiel natürlich zwischen Rostock und Leipzig fehlt jetzt noch, aber wir waren schon wieder brillant. Wir haben alle 3 6 Punkte geholt bisher an diesem Spieltag bei Kicktipp.
Aber es gab auch viele, die wirklich 2 geholt haben, habe ich das Gefühl. Entweder man hat 2 Punkte geholt oder 6 Punkte. Also zumindest, das war, weiß gar nicht, ob
Ja, und
das
manche haben einfach
Sonntag
15
nach
geholt,
dem
wenn sie
Spiel
irgendwie.
war. Ja, das ist aber immer so. Also
Ja.
irgendjemand macht es immer.
Chemiker.
Ja. Vielleicht ist das ja unser Spieltag. Es gibt auch ein Berliner Duell am Freitagabend. Die Hertha Bubis sind gefordert gegen Viktoria Berlin und das ist auf dem Papier, glaube ich, mittlerweile so, wie sich alles entwickelt hat, schon ein Spiel, bei dem der Gast aus Charlottenburg, nee, jetzt, ich fange jetzt nicht an, über Berliner Stadtteil zu reden, vergesst das, was ich gesagt habe. Da verstricke ich mich nur, dass die Gäste von Viktoria, machen wir es so rum, klarer Favorit sind, oder Markus?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja immer so ein Spiel dann, wo man sagt, ja, ganz klar. Und ich denke auch, dass wir alle drei auf den Viktoria Berlin tippen werden. Aber das sind wirklich so die Trap Games, habe ich immer das Gefühl. Da überlegt man, ob man nicht mal ein bisschen Risiko geht. Bin ich jetzt aber nicht gegangen. Ich habe 2-0 für Viktoria. Langweilig, aber naja.
Ich bin auch relativ langweilig. Ich habe kein ausgefallenes Ergebnis, sage ich ganz ehrlich. Ich sehe ja auch von einem Viktoria-Sieg aus. Ich gehe von einem 2-1 aus. Also,
5-0, unglaublich.
erstmal habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Aus Charlottenburg kommt natürlich die Hertha. Und Viktoria kommt aus Lichterfelde. Das der Vollständigkeit halber. Und ich habe mir so gedacht, ein Berliner 3-1-Auswärtssieg an einem Freitagabend kommt selten allein. Deswegen 3-1 für Viktoria.
Das Spiel wird Hertha so gewinnen.
Ja, unentschieden.
Ja, oder so, aber also. Es ist zu leicht, auf Viktoria zu tippen in dem Spiel. Es ist zu leicht. Man kann nur auf die Fresse fliegen.
Ja. Und parallel noch ein drittes Spiel. Babelsberg zu Hause gefordert gegen Chemie Leipzig. Da kann Babelsberg ja trotz dieser krachenden Niederlage gegen Cottbus zumindest vorübergehend mit einem Sieg die Tabellenspitze übernehmen. Gelingt Ihnen das, Luca?
Du sagst es gerade schon, die einen wurden am letzten Spieltag mit 4-0 im Derby weggeschraubt, die anderen haben gegen den Liga-Primus 0-0 gespielt. Also wie soll ich nochmal 0-0? Ich habe einen 0-0.
Ich habe auch ein Unentschieden. Ich habe ein 1-1.
Ich habe keine Unentschieden.
Spicy.
Deutsch?
Ja. Nee.
Oh.
Potsdam. Es wird ein enges Spiel. Ich glaube, es wird kein torreiches Spiel. Ich sage, Babelsberg gewinnt 1-0. Und damit ist jetzt schon klar, Chemie gewinnt 4-3.
Ich freue mich so oder so schon auf die CE-Folge die Woche drauf. Das ist ja der Lieblingsgegner von denen allen, vor allem von Nils. Ich freue mich jetzt schon. Das wird wirklich toll.
Siehst du mein Grinsen? Ich freue mich da auch schon drauf. Wie so ein
Ja.
kleines Kind an Weihnachten.
Luca,
Das wird
als
wieder
ob du
schön.
Podcast-Folgen anhören würdest.
Ja, okay, fair, fair. Vielleicht werde ich in den mal reinhören. Schauen wir mal.
Ja gut, ich sag mal so, da hat sich ja einiges verändert seit der letzten Saison zwischen diesen beiden Vereinen, gerade was so Scheinheiligkeit und sowas angeht.
Ich wollte gerade sagen, vor allem eure Sympathien sind etwas weggegangen. Und vor allem Klemmes Sympathien.
Ich wollte gerade sagen, für den einen Club hatte ich noch nie Sympathien, für die anderen, ja gut, ja, das ist dann ein bisschen flöten gegangen, ja. Hast du recht.
Also die Jungs vom CE mag ich immer noch gern. Das gebe ich gern
Ja,
zu. Zu
mal
allem
mehr, mal weniger.
anderen werde ich mich jetzt hier nicht äußern. Stattdessen rede ich lieber über den Gegner der Chemiker aus der vergangenen Woche, nämlich über den Greifswalder FC. Und da gibt es ja ein Duell zwischen einer Mannschaft, die immer noch ganz weit oben steht, jetzt auf Platz 2, und der Mannschaft, die ganz unten steht. Greifswald gegen den BRK. Und Greifswald wiederum kann dann mit einem Sieg oder sogar mit einem Unentschieden, reicht aus, die Tabellenspitze auch erstmal vorübergehend übernehmen gegen den BRK. Und das würde mich jetzt stark wundern, wenn das jemand von euch so sieht, dass das nicht passiert und der BRK gewinnt.
Wie viele Wechsel der Tabellenführung werden wir am kommenden Spieltag sehen?
Viele.
Over, Under 1,5. Wetten werden angenommen. Muss man die
Over.
Tabelle nebenbei aufmachen.
Es ist möglich, das habe ich mir nämlich vorhin mal angeschaut. Deswegen erwähne ich es auch, dass wir im Laufe des kommenden Spieltags vier verschiedene Tabellenführer haben.
Ja, ich sehe es auch. Soll man lieber Over Under 2,5 machen? Nee, ist zu hoch die Line, oder? Over Under 1,5.
Da sage ich Over.
Und bei 2,5? Under.
Warte mal. Nee, anhand meiner Tipps sage ich da auch Over.
Also ich habe gar nicht nachgeguckt bei mir.
Gut, wollt ihr euch weiter mit eurem Wettcode beschäftigen oder wollt ihr mal tippen? Weil
Warte
ich
mal,
möchte mich ja erstmal noch zurückhalten.
ja, weil wenn Greifswald jetzt gewinnt und dann Cottbus wieder Tabellenführer ist, zählt es dann mit ins Over-Under rein,
Ja,
dass sie
das
es
wäre dann der Dritte.
zurückerobern?
Das wäre dann der
Okay,
Dritte.
dann bin ich auch over 1,5. Ich sage nämlich, Greifswald holt vorübergehend die Tabellenführung und gewinnt 3-0.
Klemme?
Ich sage auch Greifswald holt die Tabellenführung, denn sie gewinnt 2-0.
Und Luca ist jetzt edgy.
Ich bin nicht edgy. Nein, 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 ich bin hier nicht. Also ich bin schon ein bisschen edgy bin ich schon, aber nicht in dem Sinn, wie ihr vielleicht denkt. Wir haben ein 2-0 von Glamour, wir haben ein 3-0 von Markus und wir haben ein 4-0 für mich, von mir.
Ein 5-0, Mensch.
Ich hab's überlegt. Ich hab's wirklich überlegt.
Was kommt jetzt?
Ja, um 14 Uhr trifft nämlich der FC Carl Zeiss Jena im ersten Heimspiel für den Verein an diesem Wochenende. Die Frauen haben ja am Tag drauf auch eins, auf den FSV Zwickau. Und das, Markus, ist doch eine lösbare Aufgabe gegen die auswärts punktlosen Schwäne.
Ja, wieder so ein kleiner Stolperstein, vor allem, weil ich vor allem noch aus Drittliga-Zeit weiß, wie schwer sich Jena immer gegen Zwickau getan hat, aber ich bleibe langweilig. Und das ist das dritte Spiel in Folge, bei dem ich einen 2-0-Erfolg für den FCC tippe.
Wir erinnern uns an das letzte Wochenende beim Spiel von Carl Zeiss Jena gegen den Berliner Athletikclub, bei dem Muyomo eine Schussflanke zum 1-0 einsetzte und bei der danach gar nichts mehr passierte. So und nochmal 1-0 Carl Zeiss Jena.
Ich stimme einem von euch zu 100% zu. Und da Markus ja der große Jena-Experte ist, eigentlich jetzt auch zuletzt zweimal 2-0 getippt hat und die Spiele nicht 2-0 ausgegangen sind, bin ich trotzdem bei dir und sage 2-0 FCC.
Also 1-0. Gut, haben wir es geklärt.
Das wäre sehr schön, würde ich gut finden.
Und dann gibt es noch eine dritte Partie. Habe ich jetzt übrigens erwähnt, dass das Spiel um 14 Uhr stattfindet.
Nö, wenn nicht, hast du es
Sim
jetzt gemacht.
Haben trotzdem da noch keine Übertragung. Klingt ja eigentlich nach dem MDR, die übertragen aber parallel Unterhaching gegen Aue in der dritten Liga. Also unwahrscheinlich, dass das noch irgendwo läuft. Allerdings übertragen sie im Anschluss an die Drittligapartie um 16 Uhr noch ein Spiel live im Livestream und im TV, nämlich das Spiel zwischen dem ersten FC Lokomotive Leipzig und Energie Cottbus. Und Markus, du hast jetzt schon zwei Tabellenführungen. Gibt es die Tabellenführungswechsel? Gibt es bei dir den dritten?
Warum hatte ich schon zwei? Oder ein?
Stimmt, du hattest einen. Gibt es
Deswegen
den
konnte
zweiten?
es. Ja, das habe ich ja vorhin angeteasert, dass ich dann zwei haben werde. Cottbus gewinnt bei mir mit 3-1. Das müsste auch reichen, oder? Ja, genau. Haben dann mehr Tore erzielt. Das heißt, Cottbus danach wieder Tabellenführer. Musste gerade gucken, weil es die Tordifferenz ja dann gleich wäre. 3-1 Cottbus.
Ja, dann mache ich mal, weil Klemme entweder ist wieder still. Also bei mir, ich habe auch einen Sieg für Cottbus. Bei mir bleibt Greifswald aber ziemlich sicher dann Tabellenführer bei einem 4-0. Ich habe ein 3-2 für den FC Energie.
Und auch bei mir, ich habe mit euch beiden jetzt was gemeinsam. Denn, nee, ich habe nur mit dir was gemeinsam, Luca. So ist richtig. Denn auch ich sage, Cottbus verliert die Tabellenführung schon wieder. Aber nicht, weil Greifswald höher gewinnt, sondern weil Cottbus Punkte lässt und bei Lok Leipzig 1:1 spielt.
Ja,
Es
fair.
ist, glaube ich, auch die 130-Jahr-Feier von Lok am Wochenende. Und die 120 Jahre Deutscher Meister feiern sie doch.
Und böse
Habe ich
Zungen würden
irgendwie.
behaupten, 130 Jahre zu viel, aber ich glaube, das ist vor allem aus dem anderen
Das werde ich
Leipziger
jetzt unkommentiert stehen lassen, aber ich glaube, es müsste dieses Wochenende, also am kommenden Wochenende sein. Kann mich aber auch irren. Wenn dem so ist, vielleicht gibt es ja Auftrieb, nicht wie bei Jena zum 120. Müdes
Das wollte
0-0.
ich gerade sagen. Hoffentlich wird es dann nicht so Nummer wie bei Jena zum 120.
Naja, wenn es
Denn.
müdes 0-0 wird, dann ergreift er ja trotzdem wieder Tabellenführer. Immer noch, wie auch immer.
Das auf jeden Fall, aber das will man ja selbst den Menschen, die sich das freiwillig im Stadion antun, nicht zumuten. Ja, kommen wir mal zum Sonntag. Denn da gibt es dann noch drei weitere Partien, von denen zwei übertragen werden. Zunächst um 13 Uhr bei den Zeitungen der Funke Mediengruppe Thüringen im Online-Livestream gibt es die Partie zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und Rot-Weiß Erfurt zu sehen. Also ein Duell Brandenburg versus Thüringen. Luca, was machen deine Luckenwalder Jungs?
Frag mich eigentlich, wo diese mehr hin kommt, dass es keine Luckenwalder Jungs sind. Aber gut, Luckenwalde, ja, schwieriges Spiel gegen Viktoria gehabt. Erfurt hat sich so ein bisschen aus der Krise geböllert gegen den BFC. Der Recency Bias kachelt bei mir ganz ordentlich. Und deswegen sage ich 2:0 für Erfurt.
Ich hatte da erst so Unentschieden drin, aber dann hat Klemme Gott sei Dank bei der Aufnahme gesagt, Christian Plath fehlt. Und dann dachte ich mir so, nee, das kann ich nicht lassen. 3-1 Erfurt.
Ja, lieber Markus, du weißt, ich bin von uns dreien der Schlechteste im Tippspielen. Jetzt habe ich dich mit meinen Aussagen dazu verleitet, dass wir exakt dasselbe Ergebnis tippen.
Nicht das Gleiche, ich werde es nie verstehen, dasselbe oder
Ja,
das
ich dachte
Gleiche?
es mir gerade auch, aber
Das Gleiche, oder?
ich glaube, es ist in dem Fall dasselbe.
Also mir wurde schon 100 Mal erklärt, aber ich habe es 101 Mal vergessen.
Moment,
Geht
erklär es
mir
mir, wieso das hier gerade eine Diskussion ist. Das ist nicht einfach nur
dasselbe und
Effekt.
das Gleiche. Was
Das ist halt der
macht man
Unterschied.
beim
Es ist
Luck?
einfach nur unterschiedliche Wortwürfe dafür.
Nee, nein, das hat eine
Nee, nee,
unterschiedliche
nee.
Bedeutung. Aber frag mich nicht, was was ist.
Bitte,
Wenn
ich
ich
bin.
jetzt
Hallo, ich bin irgendein.
sage, ich bin
Pulli
irgendein.
wie du, dann habe ich genau dein. Wenn ich sage, ich habe den gleichen, dann habe ich das Exemplar auch, aber nicht den, den du gerade anhast.
Alter, ich hab. Ey,
Oder?
Junge, ich bin irgendein Proll, der hier wöchentlich über die Regionalliga Nordost redet. Junge, ich fange nicht mit Germanistik an. Da kracht's aber.
Ja gut, du scheidest ja schon den einfachsten Spielernamen, von daher.
Ey, Mr. Janji hier auch neben mir ist aber auch genauso davon betroffen, ja. Hätte ich den so ausgesprochen, hätte es aber richtig geknallt. Wie Markus. So, danke. Soll ich mich nochmal aufregen? Nachträglich.
Okay.
Nun
Nächstes
gut,
Spiel.
kurz noch eine Anmerkung. Wir möchten das auch bitte nicht erklärt haben, was der Unterschied
Nein,
zwischen
nein,
den
bitte
zwei
nicht.
Zeitungen
Bitte
ist.
nicht. Nein, nein,
Doch,
nein.
schriftlich bitte, weil dann kann ich es mir immer durchlesen. Wenn es mir jemand mündlich erklärt, vergesse ich es doch wieder.
Gut,
Das Alzheimer.
ich hab eine vage Vermutung, wer uns diese Erklärung schriftlich bringen könnte. Ich bin
Ja,
gespannt, ob es
unser
jemanden
Experte, der immer zum
auch.
Brandenburg schreibt. Oder
Nee,
Jonas?
Jonas.
Jonas. Gerne, gerne. Jonas, bitte schriftlich. Danke.
Dann
Danke.
sind wir da sehr zufrieden. Und parallel findet die potenzielle Chance auf den vierten Tabellenführungswechsel an diesem Spieltag statt. Und zwar, wenn Babelsberg gewinnt, Greifswald unentschieden spielt, Cottbus unentschieden spielt und dann der BFC gegen Hansa 2 gewinnt, wechselt die Tabellenführung viermal an einem Spieltag. Und das an Spieltag Nummer 14, nicht an Spieltag Nummer 2. Ich glaube nicht dran, habe ich ja schon gesagt, weil ich glaube, dass Greifswald gewinnt. Ich glaube aber, der BFC pusht sich da oben ran, denn die gewinnen mit 3:1 gegen Hansa 2.
Passt. Ich habe 3:0 BFC.
Echt? 3:0 BFC.
Wurde auch mal Zeit, Luca, dass wir wieder eine
Echt so?
Übereinstimmung
Wirklich? Ich
haben,
habe es schon ein
ne?
bisschen vermisst.
Ja, ich auch.
Ja, schauen wir mal, was wird beim letzten Spiel, was dann um 13:30 Uhr am Sonntag stattfindet. Ich muss es eigentlich nicht erwähnen. 13:30 Uhr heißt, wir spielen in Meuselwitz. Und ich habe erwähnt, drei Partien werden übertragen. Wir hatten jetzt zwei davon, denn der MDR überträgt diese Partie im Livestream
Das ist
zwischen
doch schön.
Meuselwitz und Chemnitz. Ja, das ist, ja, sind zwei Mannschaften aus dem Sendegebiet. Kann man machen. Finde ich halt sehr überraschend, dass es Stand jetzt keine Übertragung für Jena-Zwickau gibt. Das finde ich wirklich ein bisschen absurd. Aber auch gut, dass diese beiden Mannschaften zu sehen sind. Aber was sehen denn dann die Menschen, die sich dieses Spiel im Livestream anschauen, Markus?
Ich habe mich ehrlicherweise schwer getan, weil Meusewitz zu Hause auch manchmal so einen kleinen Hänger drin hat. Aber und jetzt die Woche war, glaube ich, schon anstrengend auch mit den beiden Spielen. Der CFC war jetzt besser. Aber ich bin am Ende dennoch bei einem Zipsendorfer Heimerfolg rausgekommen. 2:1.
Ja, ich habe ein Tor weniger. 1:1.
Ach, Luca, da können wir doch in trauter Einigkeit die Folge hier abschließen.
Oh, das freut mich doch wirklich. Das ist doch mal schön.
1:1, auch wenn ich mir da ein bisschen schwer getan habe, weil Meuselwitz hat bisher in 6 Heimspielen 3 Siege, 3 Niederlagen. Also Unentschieden kennen die schon wieder nicht zu Hause.
Das ist wie letzte Saison, ne? Das hatten sie doch letzte Saison
1:1 genauso. Da konnten sie allgemein keine Unentschieden.
Ja, genau.
Also irgendwie 25 Spieltage gedauert, bis sie mal unentschieden gespielt haben?
Irgendwie das gucke so, guck ich jetzt nicht nach.
Clem, was ist mit dir los?
Mensch, Clem, ey!
Ja, nee, weil das dauert jetzt eine halbe Stunde, ehe ich das gefunden habe.
Mach mal die Abmo, ich guck nach.
Okay, guck du mal nach. Ich habe jetzt gerade mal den 25. Spieltag auf. Da hatten sie einen Unentschieden bis dato. Also immerhin. Aber ich gehe mal rein in die Abmoderation. Während Markus mal guckt, schauen wir mal, ob er schnell was findet. Vielen Dank an euch beide natürlich für die Folge, für unsere Zeit. Markus hat's gefunden. Dann
21. Spieltag ist das. Es war ein 1:1 zu Hause gegen Luca.
Energie?
Energie Cottbus.
Ich erinnere mich an dich. Ja, das war eine richtige Trümmerpartie. Ja, ich erinnere mich.
Bestimmt, also effektiv war es erst das 20. Spiel für Meusewitz, weil die dann ein paar Tage später Nachholer hatten in Greifswald. Aber auf dem Papier war es der 21. Spieltag.
Ja, stimmt. Das war so ein schöner Mittwochs 15 Uhr Nachholer. Ich erinnere mich.
Ach, das ist schon wieder 9 Monate her. So, mach weiter.
Ja, vielen Dank an euch zwei, vielen Dank an euch alle, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback oder sonst was habt, ihr könnt uns über die üblichen Kanäle erreichen. Das heißt per Mail an regionalliga-nordost-podcast@web.de. Auf Instagram heißen wir rlno-podcast, auf Twitter @rlno-podcast und auf Blue Sky rlno-podcast ohne Unterstrich. Das sind unsere Socials. Da könnt ihr uns gern finden, schreiben. DMs sind auch offen, wenn ihr es privat wollt, also auf Blue Sky, weil da gibt es keine. Aber wenn da was ist, immer gern. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao.